Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat.
Was haben Marilyn Monroe und Donald Trump gemeinsam? Nein, nicht den IQ. Ja, sie sind beide blond, aber vor allem, sie kommen heute beide in dieser Sendung vor. Marilyn, weil sie ihren sexy Body allerhöchstwahrscheinlich freizeittechnisch in den Fluten eines kalifornischen Sees versenkt hat, dessen ökologisches Desaster wir hier und heute zu beklagen haben. Donald, weil er schlagzeilentechnisch Mueller Report hin oder her völlig hinter dem Brexit abzuschiffen droht, was wir hier und heute auf keinen Fall zulassen werden. Der US-Präsident ist ja, so sagen nicht nur seine Gegner, das Gegenteil eines kontrollierten Staatsmannes. Was ihn aber nicht daran hindert, messerscharf Kontrollverlust bei anderen zu diagnostizieren.
California in many ways is out of control, as you know. California in many ways is out of control, as you know. California in many ways is out of control, as you know.
Um es nochmal zu wiederholen, Kalifornien ist in vielerlei Hinsicht außer Kontrolle. Das wusste Donald Trump schon im Jahr 2017. Nicole Markwald, Sie leben als unsere Korrespondentin seit 6 Jahren in Los Angeles, in diesem gefährlichen Bundesstaat Kalifornien, der offenbar schon seit Jahren außer Kontrolle ist. Was meint Donald Trump eigentlich damit?
Also ich glaube, für Donald Trump ist Kalifornien fast so eine Art rotes Tuch, denn dieser Bundesstaat ist durch und durch demokratisch. Beide Parlamentskammern sind inzwischen in demokratischer Hand. Hier gibt's seit Jahren progressive Gouverneure, bis vor kurzem ja Jerry Brown, nun der Neuling Gavin Newsom, lange Bürgermeister von San Francisco, der die Homo-Ehe dort zum Beispiel erlaubte in seiner Zeit als Bürgermeister. Und natürlich wird in Kalifornien eine Politik gemacht, in der Umweltschutz, Rechte von Einwanderern und Gesundheitsversorgung für alle zum Beispiel ganz oben stehen. Dazu kommt, dass Kalifornien wirtschaftlich unangreifbar ist. Also die Region wäre ja die 5. Wirtschaftsmacht, wenn sie selbstständig wäre. Die Arbeitslosenquote zuletzt rund 4,1%. Wobei ich natürlich mit all diesen guten Nachrichten niemanden täuschen möchte. Kalifornien hat riesige Probleme, wie andere Bundesstaaten auch. Also zum Beispiel schwindelerregende Mietpreise, eine hohe Rate von Obdachlosigkeit, Gefahren durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, dazu chronisch unterfinanzierte öffentliche Schulen. Aber für Trump ist Kalifornien auf eine Art auch uninteressant, denn er kann hier nichts gewinnen, er kann hier nichts holen. Und das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb er zum Beispiel während seines Wahlkampfes nur ein einziges Mal hier auftauchte, bei einem Essen, wo es um Spenden ging, die für seine Kampagne spenden sollten. Aber eben auch seit er Präsident ist, hat es ihn erst 2 Mal hierher verschlagen. Einmal wegen des geplanten Baus der Mauer. Da hat er Prototypen begutachtet in der Nähe von San Diego. Und dann war er im vergangenen Jahr hier, als die schweren Waldbrände wüteten und er die Kleinstadt Paradise besuchte.
Und diese mehr oder weniger offensichtliche Opposition in Kalifornien gegen Trump, die setzt sich ja bis in die Aktualität fort. Vor knapp einer Woche hat der kalifornische Gouverneur, Sie erwähnten ihn, Newsom, angekündigt, sämtliche Hinrichtungen auszusetzen. Die Todesstrafe passe nicht zu einer zivilisierten Gesellschaft, argumentierte er. Damit ist Kalifornien unter den Bundesstaaten zwar nicht alleine, aber im Prinzip ist es doch ein weiterer Affront gegen Trump, oder?
Ja, absolut. Und es ist auch eines dieser Themen, ich nenne sie mal Bauchthemen, auf die Trump sofort anspringt. Also wo er ein Grummeln verspürt und sich dann sofort äußern muss, das hat er natürlich auch getan und über Twitter seinem Lieblingsmedium gemeint, die Freunde und Familien von Opfern, die immer vergessen werden, sind nicht begeistert und ich bin es auch nicht. So Trump zu dieser Ankündigung, Hinrichtungen auszusetzen und langfristig völlig abzuschaffen in Kalifornien. Kalifornien. Das ist so seine ganz klassische Taktik. Aber Gavin Newsom hat in einer sehr langen Pressekonferenz ganz genau erklärt, warum er gegen die Todesstrafe ist. Er sagte, die Todesstrafe passt einfach nicht zu unseren fundamentalen Werten. Und er fügte hinzu, eine zivilisierte Gesellschaft kann nicht für sich beanspruchen, führend in der Welt zu sein, wenn die Regierung vorsätzliche und diskriminierende Hinrichtungen von Menschen erlaubt. Und Gavin Newsom erinnerte daran, dass viele Menschen unschuldig zum Tode verurteilt werden. Und er sagte, auch nur eine Person, die unschuldig hingerichtet wird, ist eine Person zu viel. Und Kalifornien folgt ja mit dieser Ankündigung eigentlich anderen Bundesstaaten. Die Todesstrafe ist in 20 der 50 US-Bundesstaaten bereits abgeschafft. Aber die meisten der zum Tode Verurteilten sitzen in Kalifornien ein. Und deswegen nimmt diese Ankündigung schon eine Sonderstellung ein.
Gouverneur Newsom ist ja erst seit Januar im Amt. Kann man sagen, dass er noch ein vehementerer Trump-Kritiker ist als sein Vorgänger Brown?
Ich glaube, Gavin Newsom muss sich erstmal zurückhalten. Das ist für jeden Gouverneur ein schmaler Grat, wie man mit Donald Trump umgeht. Das hat man zum Beispiel auch im November gesehen, als Trump hier zu Besuch war. Da war Newsom schon gewählt als neuer Gouverneur, aber hatte sein Amt noch nicht angetreten. Und er besuchte dann eben mit Jerry Brown zusammen Paradise und Trump. Und als der Präsident dann dort stand, inmitten dieser schmauchenden Ruinen dieser Stadt, die es nicht mehr gab, und davon faselte, dass man doch den Waldboden besser harken solle. Das war ja seine Reaktion, also dieses Waldmanagement sei nicht gut genug und in Finnland werde ordentlicher gehakt, deswegen gäbe es dort keine solchen Waldbrände. Vielleicht können sich noch einige Hörer an diesen Moment erinnern. Da gab es zum Beispiel keine Reaktion von Newsom, da hat er sich einfach zurückgehalten. Also er muss natürlich eine Arbeitsebene mit ihm finden. Die zwei sind in den letzten Monaten auch schon ordentlich aneinander geraten. Ein Beispiel ist dieses bekannte Projekt Bullet Train, also das ist eine Art Prestigeprojekt von Jerry Brown gewesen, eine Schnellbahn, Hochgeschwindigkeitszug hier in Kalifornien. Dieses Projekt muss wegen horrender Kosten jetzt kleiner als geplant ausfallen und daraufhin kündigte dann das US-Transportministerium an, Bundesfördermittel zurückhaben zu wollen. Und kurz darauf hieß es dann per Twitter von Donald Trump, das gescheiterte Schnellzugprojekt in Kalifornien, wo die Kostenüberschreitungen dabei sind, Weltrekorde aufzustellen, also es ist ja mal alles besonders groß und schlimm bei ihm, ist hunderte Male teurer als die dringend benötigte Mauer. Und schon war er wieder bei seinem Lieblingsprojekt. Und es ist ihm natürlich ein wahnsinniger Dorn im Auge, dass Kalifornien sich auch bei dem geplanten Mauerbau total querstellt.
Diese ganze Missstimmung schon mal nicht genug. Jetzt gibt es seit Januar auch noch eine potenzielle kalifornische Präsidentschaftskandidatin, die Trump im nächsten Jahr herausfordern will. Die 54-jährige Kamala Harris von den Demokraten. Wer ist sie und hat sie Chancen?
Würde ich schon sagen. Harris ist gebürtige Kalifornierin, also sie kam 1964 in Oakland auf die Welt und beide Eltern sind Einwanderer. Also ihre Mutter stammte aus Indien, die hat Forschungen zu Brustkrebs betrieben. Ihr Vater war ein Wirtschaftsprofessor aus Jamaika und beide waren Bürgerrechtler und so ist Kamala Harris aufgewachsen. Und sie war seit 2003 als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco tätig, ist dann zur Senatorin gewählt worden vor 2 Jahren. Und hat sich dort in relativ kurzer Zeit einen Namen gemacht als relativ unnachgiebige Senatorin. Also es gab diese bemerkenswerten Befragungen, wie zum Beispiel mit dem ehemaligen Justizminister Jeff Sessions oder dem Kandidaten für den Supreme Court, Brett Kavanaugh, wo Harris wirklich bemerkenswert befragte und den Takt vorgab in diesen Befragungen und Sessions zum Beispiel da saß und nur noch sagen konnte, er fühle sich unwohl, so befragt zu werden. Also das hat ihr nationale Aufmerksamkeit beschert, aber sie hat bundesweit natürlich noch nicht den Bekanntheitsgrad, den sie hier in Kalifornien hatte. Aber Beobachter räumen ihr durchaus gute Chancen ein, gerade wegen ihrer Herkunft und wegen ihrer Politik, die sie hier in Kalifornien betrieben hat.
Wenn wir nochmal zusammenfassen, Kalifornien ist der bevölkerungsreichste US-Staat, ist außerdem ein liberaler, wirtschaftsstarker Bundesstaat, also eigentlich ein Vorzeigesonnenstaat im Sinne des Trumpschen America First. Aber irgendwie passt es nicht. Nicht beim Klimaschutz, nicht bei der Einwanderungspolitik und in anderen Bereichen, wie wir gerade gehört haben. Wo ist da eigentlich der Dissens?
Ich glaube, überall, ehrlich gesagt. Kalifornien wird ja als besonders progressiv angesehen und rühmt sich ja selbst, besonders fortschrittlich zu sein und den Takt anzugeben für den Rest des Landes. Also wenn wir uns anschauen, Umweltgesetze, Arbeitsrecht, Rechte von Minderheiten, da gibt es einfach wahnsinnig viele Reibungspunkte in der Politik hier im Golden State und der Politik von Trump. Und dazu kommt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass in Kalifornien längst Realität ist, was in anderen Bundesstaaten, vielleicht hauptsächlich in den Großstädten, so gelebt wird, nämlich das Nebeneinander von vielen Minderheiten oder dass, wie in Kalifornien, die Minderheit inzwischen eine Mehrheit ist. Also das berührt natürlich diese vielbeschworene Sorge, dass ein Amerika verschwindet, von dem sich viele ungern trennen wollen, nämlich das weiße Amerika. Aber diese demografischen Verschiebungen, die die USA verändern, die sind hier in Kalifornien ganz klar ersichtlich. Also Menschen aus Mexiko vor allem, aber auch aus El Salvador, Guatemala, Honduras haben in Kalifornien Wurzeln geschlagen. Latinos stehen ja inzwischen 10% der Wählerschaft. Und in Kalifornien schätzt man auch diese Menschen, die ihre Arbeitskraft natürlich, also wenn wir uns die Landwirtschaft in Kalifornien angucken, mit der wichtigste Wirtschaftszweig, der ist komplett abhängig von diesen Menschen. Und man versucht eben, sie zu integrieren und ihnen zuzugestehen, eine neue Heimat gefunden zu haben und Wurzeln zu schlagen.
Aber es geht ja nicht nur um Missstimmung zwischen Kalifornien und Washington, es geht ja auch um handfeste Interessen und Auseinandersetzungen. Sie erwähnten das Trumpsche Lieblingsbaby, die geplante Mauer zwischen Mexiko und den USA. Da gab es den Shutdown, den geplanten Notstand und die Tatsache, dass das ausgerechnet vor kalifornischen Gerichten verhandelt wird. Warum?
Das landet hier bei dem Bundesgericht in San Francisco, die USA. Die Gerichtsbarkeit ist aufgeteilt in verschiedene Bundesgerichte und eine solche Sammelklage, wie sie zum Beispiel bei der Notstandserklärung eingereicht wurde, das kommt dann hier in San Francisco an. Also das war eine Koalition von 16 Bundesstaaten, darunter New York, Colorado, Oregon. Aber wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann muss man sagen, der kalifornische Generalstaatsanwalt Javier Becerra, der ist wirklich extrem gut beschäftigt, denn es gibt aus Kalifornien über 40 Klagen, die Kalifornien inzwischen gegen die Trumpsche Bundesregierung eingereicht hat. Das geht von den geplanten Regelverschärfungen für Abtreibungen. Kalifornien ist beteiligt an einer Sammelklage gegen diese erwähnte Notstandserklärung. Oder es wurde geklagt wegen einer befürchteten Aufweichung der Umweltvorschriften für Autos zum Beispiel. Der Becerra ist wirklich sehr aktiv und es vergeht kaum eine Ankündigung von Trump, in der es hier nicht aus Sacramento heißt, dagegen klagen. Sagen wir, weil man einfach diesen Fortschritt, den viele hier in Kalifornien sehen, diese Offenheit, der Wille, Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel Menschen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung zu ermöglichen, einen Führerschein zu haben, dass sie sich registrieren können, ohne dafür Angst haben zu müssen, festgenommen und abgeschoben zu werden. Das sieht man in Kalifornien als den richtigen Weg, in Washington halt überhaupt nicht.
Out of control. Kalifornien macht Front gegen Trump. Vielen Dank an Nicole Markwald. Jetzt geht es um eine der größten Umweltsünden in ganz Kalifornien. So nennt unsere Korrespondentin diesen See, 250 Kilometer von ihrem Wohnort Los Angeles entfernt. Der einst als The Miracle Sea in the Desert galt, ein Wunder in der Wüste, an dem sich Frank Sinatra, Bing Crosby, die Beach Boys und Marilyn Monroe vergnügten. Ein Sehnsuchtsort in den 50er und 60er Jahren. Ein Ort für Jetskiing unter blauem Himmel vor malerischem Bergpanorama. Sie ahnen es, das dicke Ende kommt noch nach. Es meldet sich noch einmal unsere USA-Korrespondentin Nicole Markwald mit ihrer Weltzeit über die Vergänglichkeit eines California Dream.
Auf dem Weg zum Kanu knirscht es ordentlich unter den Füßen. Der Strand an der Salton Sea ist nicht mit feinem goldenen Sand gesegnet. Wer hier ans Ufer geht, läuft praktisch über einen Fischfriedhof. Schritt für Schritt setzen die Füße auf kieselsteingroßen Überresten von abertausenden Fischen auf. Es sind weißgrau schimmernde Lagen von Knochen und Knorpeln. Der See schrumpft und stellt zur Schau, was sonst von trübbraunem Wasser bedeckt wird.
Ready? I am.
Chris Taylor drückt das Kanu mit einem Paddel vom Ufer weg und paddelt gut 40 Meter, um auf dem See an einer Plattform anzulegen. Die Wasseroberfläche ist ruhig. Der Himmel hier im Südosten Kaliforniens strahlend blau. Ein warmer Frühlingstag in der Wüste. Gemeinsam mit seinem Kollegen Steve Badgett macht Taylor das Kanu fest an der Terminal Lake Exploration Platform. Sie sieht aus wie ein blaues Floß mit Gerüst obendrauf. Es ist ein solarbetriebenes Gefährt, mit dem Architekt Taylor und Künstler Badgett schon auf dem großen Salzsee im US-Bundesstaat Utah unterwegs waren, der wie die Salton Sea einen extra hohen Salzgehalt hat. Doch das Wasser hier beanspruche das Equipment noch stärker, erzählt Steve Badgett.
Es scheint zersetzender zu sein. Und hier ist sehr viel mehr Zeug im Wasser. Auf mich wirkt es wie eine Art Brühe. An einem Tag erinnerte es mich sogar an Motoröl oder Espresso. Es ist fast wie ein eigenständiger Körper, der sich ständig wandelt.
Ihr Projekt ist Teil der Kunstausstellung Desert X, Desert Exhibition of Art. 19 ortsbezogene Installationen sind eine Zeit lang verstreut im Coachella Valley nahe Palm Springs zu erleben. Mit der Plattform erkunden sie unwirtliche und oftmals schwer zugängliche Gewässer. Chris Taylor.
I like to think of it as a rehydrated desert.
Ich sehe das hier als rehydrierte Wüste. Es war einmal Teil eines Ozeans und als Folge verschiedener geologischer Vorgänge wurde die Gegend vom Meer abgeschnitten und begann auszutrocknen. Und dann kam erneut das Wasser.
1905 bricht nach hohen Regenfällen und einsetzender Schneeschmelze ein Deich im Colorado River. 16 Monate lang ergießt sich Wasser ins sogenannte Salton Basin und überschwemmt ganze Gemeinden, ist in dem Video im Besucherzentrum des Sees zu erfahren.
But huge rainfalls and snowmelt in the mountains overwhelmed the man-made canal. Water flowed continuously for 16 months into the Salton Basin, inundating entire communities.
Doch es ist nicht nur die Kuriosität der Entstehungsgeschichte, die die Künstler hergezogen hat. Salton Sea ist eine der größten Umweltsünden in ganz Kalifornien, was an diesem Tag nicht sofort ersichtlich ist. Der See inmitten der Wüste ist 60 Kilometer lang und 20 Kilometer breit. Am Horizont leuchten die Spitzen der Chocolate Mountains. Das Gebirge ist die natürliche Trennung der Salton-Senke im Westen und dem Tal des Colorado Rivers im Osten. Nach dem regenreichen Winter blüht es in der sonst kargen Umgebung. Im Sommer erreichen hier die Temperaturen schon mal 38 Grad Celsius und mehr. Die Salton Sea ist eine gestresste Landschaft, sagt Chris Taylor.
This is a landscape under stress.
Sie ist gestresst, weil der See austrocknet. Es wird immer weniger Wasser zugeführt und, nicht vergessen, es gibt keinen Abfluss.
Kein Abfluss, das bedeutet, Wasser, das erstmal in die Salton Sea gelangt, auf welchem Weg auch immer, fließt nicht ab. Wie eine volle Badewanne, in der nie der Stöpsel gezogen wird. Lange Jahre war das kein Problem. Im Gegenteil. Diese Oase wird zu einer riesigen Touristenattraktion. In diesem Ausschnitt eines Fernsehbeitrags ist die Rede vom Wunder in der Wüste.
Here is truly a miracle in the desert. A whole new outlet for the crowded millions in big cities. A Palm Springs with water. Here is where you can find the good life in the sun.
Motorbootrennen ziehen tausende Besucher an. Der hohe Salzgehalt des Wassers und die Lage des Sees, rund 70 Meter unter dem Meeresspiegel, machen die Boote schneller. Bei einer Regatta 1951 werden 21 Weltrekorde aufgestellt, schreibt die San Diego Union Tribune. Die kalifornischen Behörden erkennen ein weiteres Potenzial. Sie setzen unter anderem Adlerfische, Seebrassen und Meerforellen aus, um Angler anzulocken. Mit Erfolg. Jetskis erobern zudem das Wasser. Am nördlichen Ufer eröffnet ein Yachtclub für die Reichen und Schönen aus Los Angeles. Prominente wie Frank Sinatra, Bing Crosby, die Beach Boys kommen, selbst Marilyn Monroe.
You are looking at a remarkable idea. An idea that has intrigued and attracted and literally thrilled thousands upon thousands of men, women and children. For this is the story of the miracle sea in the desert. The Salton Sea.
Eine Zeit lang zieht der See mehr Menschen an als der gigantische Yosemite-Nationalpark. In den 50er Jahren entsteht die Idee, an der Westküste des Sees ein Urlaubsstädtchen zu bauen, Salton City. Der Immobilienhändler M. Penn Phillips entwickelt Pläne für ein Luxushotel, Flughafen, Shopping Mall, Golfplätze. Doch in Gänze werden die Pläne nie umgesetzt.
It was going to be a big boom town.
Man hat den Aufschwung versprochen. Viele Leute bauten in den 60ern Wochenendhäuser. Ich kenne alte Fotos mit unzähligen Booten und Anglern. Aber das ist längst vorbei.
People, the banks lined up with fishing and that's all but slowed down.
Ray Lennox ist Park Ranger im Salton Sea State Park. Ein Job, von dem er sagt, er werde mit Regenbögen und Sonnenuntergängen bezahlt.
Ich kann mich daran als Kind erinnern, dass meine Eltern zum Zelten an die Salton Sea gefahren sind. Und wir Kinder durften nicht mit, aber das ist alles, woran ich mich erinnere.
Vor einigen Jahrzehnten kann sich der See kaum retten vor Besuchern. Eine 500.000 Menschen zieht es zu Hochzeiten hierher. Und das Gewässer wird zum unverzichtbaren Stopp für über 400 Vogelarten auf der sogenannten Pazifischen Zugstraße. Hunderttausende Pelikane, Enten und Gänse überwintern hier. Vogelbeobachter erfreuen sich an Eisvögeln, Fischreihern, Fischadlern und Wanderfalken. Bereits 1930 wird am südlichen Ende der Salton Sea ein Schutzgebiet für Vögel und Wildtiere eingerichtet. 1989 erfolgt die Umbenennung in Sonny Bono Wildlife Refuge. Der ehemalige Gesangspartner von Cher und spätere Kongressabgeordnete Sonny Bono machte sich für den Erhalt der Salton Sea stark. Heute zieht es nur noch rund 30.000 Menschen pro Jahr hierher. Die Salton Sea hat ein übles Image, sagt Park Ranger Lennox.
Yeah, I guess it has this bad image about it.
Der Umschwung beginnt schon in den 70er Jahren. Der See, das Wunder der Wüste, schrumpft. Wasser verdunstet, der Salzgehalt steigt weiter. Dazu leitet die Landwirtschaft Abwasser in den See. Noch mehr Salz, aber auch Pestizide und Düngemittel landen im ohnehin schon brackigen Gewässer. Gestank macht sich breit und schon bald sind die Folgen auch nicht mehr zu übersehen. Regelmäßig bedecken im Frühjahr und frühen Sommer blühende Algen große Teile des Sees. Die Folge? Noch weniger Sauerstoff für die Fische, aber Tausende sterben. Ganze Teppiche von Fischkadavern schwappen ans Ufer. Es riecht nach faulen Eiern, verfaulenden Pflanzen, toten Fischen. Die Salton Sea verwandelt sich in einen ökologischen Albtraum und ist es bis heute. Seit Jahren beschäftigt sich der studierte Geograf Michael Cohen mit dem Gewässer. Er arbeitet am Pacific Institute, einer Forschungseinrichtung für verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser.
One of the challenges there is,
in dem Wasser landen so viele Düngemittel und es hat einen so hohen Salzgehalt, dass es für Fische immer schwieriger wird, dort zu leben. Und damit gibt es für die Vögel immer weniger Nahrung, also bleiben sie weg.
Und auch die Menschen in umliegenden Gemeinden sind betroffen. Weil dieser riesige See schrumpft, wird Seebett freigelegt. Darin haben sich über die Jahrzehnte Schadstoffe abgelegt, die bei starken Winden als feine Staubpartikel aufsteigen, die Luft verschmutzen und gesundheitsgefährdend sein können. Michael Cohen sagt,
die Luft im Coachella Valley, im Norden und im Imperial Valley im Süden, ist ohnehin schlechter, als es lokale und bundesweite Vorschriften vorsehen. Je mehr die Salton Sea schrumpft und somit mehr Staub aus dem Seebett aufsteigt, desto schlechter wird die Luft.
Mit ganz konkreten Folgen. Fast nirgendwo sonst in Kalifornien leiden so viele Menschen unter Atemwegserkrankungen wie hier.
Good morning, everyone. My name is Joaquin Esquivel. I'm chair of the State Water Board.
Das Wasserwirtschaftsamt hat im Örtchen North Shore einen Workshop angesetzt. Es geht wieder einmal um die Zukunft der Salton Sea. 2017 verabschiedet Kalifornien einen Restaurationsplan. Kosten über 400 Millionen Dollar. Bislang sind lediglich 20% des Geldes bewilligt und Projekte hängen schon jetzt im Zeitplan hinterher. Der neue Gouverneur Gavin Newsom besucht die Salton Sea kurz vor seiner Wahl und verspricht, alles daran zu setzen, die Bedingungen im und um den See herum zu verbessern. Doch James Hankey, selbst Leiter des regionalen Bewässerungsverbandes, ist von den Politikern in Sacramento enttäuscht. Den Tränen nahe, sagt er bei der Anhörung.
I've lived around the sea for 73 years. I got 6 grandkids that live next to the sea. 5 of them have asthma, and so be on behalf of them, damn those people, damn them.
Seit 75 Jahren lebt er am Salton Sea, wie auch seine 6 Enkel, so Hankey. 5 seiner Enkel leiden an Asthma. Im Namen von ihnen verurteile er den schleppenden Prozess. Die Organisation Comité Cívico de Valle in der Kleinstadt Brawley kümmert sich um die, die von der schlechten Luft gesundheitliche Schäden davontragen. CCV sorgt unter anderem dafür, dass örtliche Schulen Geräte haben, mit denen die Qualität der Luft gemessen werden kann. Luis Olmedo ist Geschäftsführer. Er zählt auf, welche Ideen es gibt, die Salton Sea zu retten.
Es gibt Vorschläge, den See mit Wasser aus dem Pazifik oder dem Golf von Mexiko aufzufüllen oder Uferbepflanzungen zur Staubbekämpfung. Aber wenn keine der erstmal einfachen Ideen angegangen wird, dann haben wir ein Problem.
Und er spricht den wohl wichtigsten Punkt an, weshalb es über die Jahrzehnte keinen echten politischen Willen gegeben hat, die Salton Sea zu retten. In der Gegend leben hauptsächlich Farmarbeiter und ihre Familien, Menschen ohne starke Lobby.
They do not take as much priority as more affluent.
Um nicht weiter zu schrumpfen und sich zu erholen, braucht die Salton Sea frisches Wasser. Die wichtigste Quelle wäre der Colorado River. Er beliefert 7 Bundesstaaten mit dem kostbaren Gut. Doch gerade erst wurde ein neuer Dürre-Notfallplan verabschiedet, der dem Kongress vorgelegt werden soll. Er sieht keinerlei Lieferungen für die Salton Sea vor. Anwohner fühlen sich ohnmächtig. Ihre Bedürfnisse stehen hinter denen von Gemeinden mit mehr Geld zurück, sagt Luis Olmedo. Aber er warnt:
Die Salton Sea diskriminiert nicht. Schädliche Luft macht nicht einfach Halt vor Palm Springs. Und sie macht auch nicht Halt an der Grenze, 40 Kilometer südlich von uns. Das wird Konsequenzen für Mexiko haben und die USA schauen einfach zu.
On the US side and the California side.
Das Wunder der Wüste ist zu einer Gefahr in der Wüste verkommen.
Es hat sich ausgebadet, wie das ehemalige Urlaubsziel, die Salton Sea, langsam vertrocknet. Nicole Markwald berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler dankt fürs Zuhören.